Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Vom sogenannten Münchner Dolchstoßprozess haben wir in diesem Podcast bereits am 31. Oktober berichtet. Martin Gruber, Chefredakteur der sozialdemokratischen Münchner Post, hatte die Süddeutschen Monatshefte wegen der Verbreitung der Dolchstoßlegende der Geschichtsfälschung bezichtigt, woraufhin deren Herausgeber Paul-Nikolaus Kossmann Gruber verklagte. Politisch eingefärbte Urteile in solchen Verfahren waren in Weimarer Tagen keine Seltenheit. Der Münchner Richterspruch ging jedoch als besonders bizarr in die deutsche Rechtsprechung ein. Zwar konstatierte er in Kossmanns Argumentation zahlreiche historische Irrtümer und sachliche Fehler, da dies jedoch keine aktive Verfälschung der Geschichte darstelle, verurteilte er Gruber dennoch zu einer Geldstrafe von 3000 Reichsmark. Auch schon der Hamburger Anzeiger vom 10. Dezember 1925 kommentierte das Urteil einigermaßen verständnislos, wie wir gleich von Frank Riede erfahren werden. Ein Nachtrag noch zur Personalie Kossmann. Diesem sollte sein energischer Kampf gegen die Republik später unter den Nazis ebenso wenig helfen wie seine frühe Konversion vom Judentum zum Christentum 1905. Er wurde 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, wo er im selben Jahr im Krankenhaus verstarb.
Ein Fehlurteil und eine noch fehlerhaftere Begründung. Die Urteilsbegründung im Dolchstoßprozess von Dr. A.W. Das Urteil im Münchner Dolchstoßprozess ist bekannt. Es ist eines der drakonischen Verdikte, die in der Geschichte der bayerischen Rechtsprechung der letzten Jahre mit ihrer bis zur Virtuosität gesteigerten Geschicklichkeit in der Auslegung und Umformung geschriebener Paragraphen ja leider nicht selten sind und nicht mehr besonders zu überraschen vermögen. Viel wesentlicher und bemerkenswerter ist die Begründung, die dem Urteil vorausgeschickt wird und die in ihrer Zwiespältigkeit die ganze falsche Basis, auf der dieser Prozess geführt wurde, und das ganze Unvermögen des Richters, sich auf sein Amt und seine Aufgabe zu bescheiden, enthüllt. Verurteilt wurde der angeklagte Redakteur Gruber wegen formaler Beleidigung wegen seiner, wie es in der Urteilsbegründung heißt, Zitat, gehässigen und höhnender Ausdrucksweise und der starken Häufung rein beschimpfender Worte, woraus die Absicht einer Beleidigung unzweifelhaft hervorgeht, Zitat Ende. Der Richter selbst hat im Laufe der Verhandlungen, als ihm die endlose Beweisaufnahme entweder zu langweilig oder zu unverständlich wurde, mit der ihm eigenen sarkastischen Jovialität das Redebedürfnis der Zeugen und Sachverständigen durch den Hinweis abzuschwächen versucht, das Zitat, das ja doch alles keinen Zweck habe, Zitat Ende, und er doch, Zitat, nur darüber zu urteilen habe, ob eine Beleidigung gegeben sei oder nicht, Zitat Ende. Diese sehr vernünftige Auffassung hat leider nicht bis zur Urteilsbegründung selbst durchgehalten. Der Reiz, mit den judikatorischen Vollmachten eines Amtsrichters die Geschichte in ihren verwickelten und unbestrittenen Problemen zu deuten, vielleicht sogar machen zu können, war zu verlockend, als dass ihm das biedere Gemüt des Amtsgerichtsdirektors Frank hätte widerstehen können. So stellt Frank in den Mittelpunkt seiner Urteilsbegründung 5 historisch-politische Thesen auf. In der ersten stellt er fest, dass, Zitat, bewusst und absichtlich auf die Zertrümmerung der deutschen Wehrmacht gerichtete Handlungen hinter der Front in der späteren Kriegszeit erfolgt sind, Zitat Ende. In Punkt 2 wird festgestellt, dass, Zitat, solche Handlungen von Angehörigen der unabhängigen sozialdemokratischen Partei und der noch weiter links stehenden Gruppen vorgenommen wurden, Zitat Ende. Im dritten Punkt wird zugegeben, dass, Zitat, der Kampfgeist des Frontheeres, wenn überhaupt nur in einzelnen Fällen durch solche Handlungen beeinträchtigt worden ist, Zitat Ende, dass dagegen der Geist der Etappe und des Ersatzes durch solche Handlungen erheblich geschädigt wurde. Ebenso wird bezüglich der Marine betont, dass der Kampfgeist der mit dem Feinde ständig in Gefechtsberührung stehenden Teile der Marine, insbesondere der Geist der Besatzung der U-Boote, vorzüglich blieb, dass dagegen der Geist der Mannschaften auf den Heimatschiffen unterwühlt wurde Von dem in Aussicht genommenen Vorstoß der Marine meint die Urteilsbegründung, dass er, Zitat, die Lage des Frontheeres hätte bessern und hieraus wohl auch bessere Vorbedingungen für den Abschluss des Waffenstillstandes und des späteren Friedens hätte schaffen können, Zitat Ende. Durch die Hintertreibung dieses Vorstoßes infolge der Meuterei, Zitat, habe die Kampfkraft des Heeres und der Flotte eine sehr große Einbuße erlitten, Zitat Ende. In Punkt 4 wird festgestellt, dass, Zitat, vielleicht ein verhetzter Teil der Industriearbeiterschaft und auch ein verhetzter Teil der anderen Volksgenossen den Sieg aus innenpolitischen Gründen nicht mehr gewollt hat. Die Masse des Volkes und der anderen Industriearbeiterschaft hat ihn dagegen gewollt. Zitat Ende. In Punkt 5 wird über die von Professor Kossmann aufgestellte Behauptung, dass Eisner zur Finanzierung der Revolution vom feindlichen Auslande 164 Millionen Mark erhalten habe, mit der Bemerkung hinweggegangen, dass, Zitat, Anhaltspunkte für diese Behauptung fehlen, Zitat Ende. Das sind die geschichtlichen und historischen Erkenntnisse, die der Vorsitzende aus der Beweisaufnahme gewonnen hat. Also ein rein politisches Werturteil, das über den Rahmen einer richterlichen Entscheidung weit hinausgeht. Ein Versuch, die Begründung einer Verurteilung wegen formaler Beleidigung auszuweiten zur Begründung der verhängnisvollen und schicksalsschwersten Katastrophe der deutschen Geschichte. Ein Versuch, von dem ein gewissenhafter Historiker ebenso zurückscheut, wie er augenscheinlich den Münchner Amtsrichter gereizt hat. Dazu ein Versuch, der deshalb besonders unangenehm wirkt, weil er augenscheinlich im vollen Bewusstsein seiner Unzulänglichkeit unternommen wurde und so in seinem politischen Werturteil nicht nur historisch betrachtet, sondern im Vergleich zur Prozessstreitfrage selbst gestellt, vollkommen fehl am Platze ist. Die große politische Streitfrage, die dem Prozess eine Bedeutung gegeben und ihm zu der Anteilnahme im ganzen Lande verholfen hat, war die Doppelfrage: Sind die Revolution und die revolutionären Umtriebe schuld an dem Zusammenbruch unserer Front? Haben die links stehenden Kreise des deutschen Volkes diesen Zusammenbruch gewollt und darauf hingearbeitet? Zwei Fragen, von denen die eine überhaupt keine, die andere eine sehr unbestimmte Beantwortung in der Wiederholung längst feststehender und niemals bestrittener Tatsachen gefunden hat. Dazu kommt noch als Drittes, dass sich dieses politische Werturteil im Wesentlichen auf eine einseitige Ausdeutung der Zeugen- und Sachverständigengutachten stützt. Es muss mehr als befremden, wenn die Urteilsbegründung zwar die Aussagen verschiedener Zeugen und Sachverständigen zur Streitpropaganda benutzt und die Aussage der militärischen Marinesachverständigen ausdrücklich hervorhebt, aber zum Beispiel die bedeutsamen Gutachten Delbrücks über die gesamte politische Lage oder die von Rudolfs über die Auffassung der Frontsoldaten selbst augenscheinlich als nicht vorhanden ansieht. An dem fatalen Eindruck dieser Urteilsfindung ändert nichts daran, dass die Begründung in ihrer weiteren Folge zugeben muss, dass der Inhalt der Durchstoßhetze teilweise über diese, vom Richter selbst erfundenen, Feststellungen hinausgeht und sich verschiedene Verallgemeinerungen finden, die nicht gerechtfertigt sind, insbesondere der Unterschied zwischen der Mehrheitssozialdemokratie und den Unabhängigen nicht genügend hervorgehoben ist, auch sonst sich eine teilweise irrige und unrichtige Darstellung findet. Im Gegenteil, gemessen am Urteilsspruch verstärkt eine solche Einschränkung nur den schlechten Eindruck. So erscheint nicht nur das Urteil als Fehlurteil, sondern noch mehr seine Begründung. Man darf hoffen, dass eine zweite Instanz sich besser darauf besinnen wird, was die Aufgabe des Richters und was die des Historikers ist. Immerhin hat auch dieses Urteil, bei dem die Disziplin und die Unvoreingenommenheit des Richters nicht gerade Pate gestanden haben, Anspruch darauf, nicht zum parteipolitischen Zankapfel benutzt zu werden. Wenn die Blätter der Deutschnationalen voll Jubel darüber schreiben, Zitat, der Dolchstoß der Linken erwiesen, Zitat Ende, und sich heftig darüber erbosen, dass Kossmann durch seinen Rückzug im Prozess selbst es ihnen erschwert hat, diese Behauptung auch auf die ganze Sozialdemokratie auszudehnen, so handeln sie nicht nur vom Standpunkte des nationalen Gemeinschaftsgefühles aus verantwortungslos, sondern sie tun auch dem Urteil selbst Gewalt an. Denn so weit wagte sich auch das Münchner Gericht nicht vor, und wenn es sich vorgewagt hätte, die Geschichte würde seine Meinung wahrhaftig nicht zur Richtschnur ihres Urteils nehmen. In der Berliner Presse hat der Münchner Urteilsspruch begreiflicherweise die verschiedenste kritische Stellungnahme ausgelöst. So schreibt der 70-jährige Wilhelm von Massow in der täglichen Rundschau, Zitat, für die Gegenwart bestätigt dieser Prozess nur die Erfahrung, dass wir Deutschen gut tun werden, unsere Gedanken über diese Dinge mehr auf die Zukunft als auf die Vergangenheit zu richten, sonst verlieren wir uns wieder in zersplitterndem Zank und Streit und muten unserer Rechtspflege Aufgaben zu, die sie nun einmal nicht erfüllen kann. Zitat Ende. Die nämliche Auffassung in weit ausholender Begründung hat vor ein paar Tagen erst der Heidelberger Rechtslehrer Graf zu Donar in der Halbmonatsschrift Wille und Weg vorgetragen. Leider ist zu befürchten, dass man zu tauben Ohren predigt. Die parteipolitische Ausnutzungsmöglichkeit ist der Maßstab, der heutzutage an ein Urteil gelegt zu werden pflegt. Von solchen Ausschauungen ausgehend sind, wie auf Verabredung Deutsche Tageszeitung und Kreuzzeitung mit dem Urteil noch nicht zufrieden. Beide machen Herrn Kossmann den Vorwurf, noch viel zu sentimental gewesen zu sein und nicht auch auf die Belastung der gesamten Sozialdemokratie gedrungen zu haben. Beide Blätter, andere ihresgleichen werden Ihnen in den nächsten Tagen auf diesem Wege folgen, messen dem Münchner Spruch, Zitat, geschichtliche Bedeutung zu. Nun sei endgültig erwiesen, dass eine bewusst revolutionäre Hetze für den unglücklichen Ausgang des Krieges maßgebend gewesen sei. Zitat Ende. Im Gegensatz dazu meinte das Berliner Tageblatt, Zitat, das Münchner Urteil wendet sich nicht nur gegen einen sozialdemokratischen Redakteur, sondern gegen die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes und gegen die gesamte vorurteilslose Geschichtsschreibung. Zitat Ende. Die Vossische Zeitung aber ist der Ansicht, dass es auf Verurteilung oder Nichtverurteilung überhaupt nicht ankam. Der Prozess hätte aufgerüttelt, der Zitat Dolch, Zitat Ende sei zerbrochen, Zitat, dieses Urteil steht neben dem Wesentlichen, es ist eine Formalität. Zitat Ende.
Das war's von den Verschwörungstheorien, denen die Weimarer Republik juristisch nicht beikommen konnte. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.